Liebe Schwestern, liebe Brüder, nicht Weihnachten, nicht Ostern, sondern der Karfreitag ist der wichtigste evangelische Feiertag. Ich hoffe, das ist euch klar. Evangelische Christen denken vom Römerbrief her. Das hat uns Luther beigebracht. Luther fand den gnädigen Gott im Römerbrief. Er hat sein ganzes Leben nach ihm gesucht. Da hat er ihn gefunden. Denn dort wird von Jesus geschrieben, welcher ist um unserer Sünden willen dahingegeben und um unserer Rechtfertigung willen auferweckt. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Mehr zu erkennen und zu begreifen von dem, was Christus getan hat, kann man nicht. Karfreitag, der höchste Feiertag, den evangelische Christen überhaupt kennen. Weihnachten? Ja. Pfingsten? Ja, das auch. Ostern? Ja, natürlich. Aber alles liegt an diesem Karfreitag. Den gnädigen Gott findet Luther vor allem in der Kreuzigung und dann natürlich auch in der Auferweckung seines Sohnes Jesus. Und von daher erklärt sich für ihn und für alle, die sich nach ihm als evangelisch bekennen, also auch alle evangelisch-freikirchliche Christen, von daher erklärt sich die hohe Bedeutung dieses Karfreitags. Karfreitag, mir sind manche Menschen schon begegnet, die den Tag mittlerweile ganz anders schreiben, nämlich mit C. Karfreitag. Und sie meinen damit, dass sie an diesem Tag mit ihren Autos so schnell wie es geht fahren dürfen. Ich habe tatsächlich jemanden kennengelernt in Bochum, der das organisiert. Dann treffen die sich mit großen amerikanischen Autos und heizen durch die Gegend und meinen erkannt zu haben, was Karfreitag bedeutet. Aber Kar ist irgendwie Niedermittelhoch-Unterdeutsch, also irgendwie 15. Jahrhundert oder noch eher und bedeutet einfach Klage. Klage. Ein Tag der Klage. Ein Tag des Gedenkens. Ein Tag der Erinnerung. Woran? An das Geschehen am Kreuz auf Golgatha. Und das lassen wir jetzt in allem, was wir tun, auf uns wirken, mit den Lesungen, mit den Liedern, auch mit dem Abendmahl, das wir gemeinsam feiern. Das Thema und das Motto der Predigt heute ist Tod und Auferstehung. Das ist ja die Predigtreihe, die zieht sich noch bis Ostersonntag hin. Gott ist tot. Anrüchig, nicht? Gott ist tot. Das Kreuz ist für uns alle eigentlich nicht zu verstehen. Es ist kein Ort der Schönheit. Mit den Jüngerinnen und Jüngern von Jesus stehen wir selbst eher konsterniert vor dem Kreuz. Was soll das? Was ist das? Warum muss der Sohn Gottes so leiden? Wir haben das gehört aus dem Propheten Jesaja. Und das ist beim Lesen nicht schön, finde ich, so viel von Leid zu lesen. Was hat das mit meinem Glauben, was hat das mit mir selbst zu tun? Ein schlauer Theologe hat geschrieben, der Kreuzestod ist die Entzweiung in Gott selbst. Der Riss des Kreuzes geht durch Gott selbst mitten hindurch. Am Fluch des Kreuzes sind beide, der Sohn und der Vater, zutiefst voneinander entfernt. Und deshalb ruft Jesus ja auch. Und da ist eine tiefe Qual, wenn er so ruft. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ein schlimmer Ruf. Er wird immer wieder auch zu unserem eigenen rufen. Kranke Menschen fragen, warum Gott ihnen schwere und schwerste Krankheit aufbürdet. Und sie bekommen oft keine zufriedenstellende Antwort darauf. Warum? Wo bist du, Gott, in meiner Krankheit, in meiner Not? Erkläre bitte jemand mal einem Angehörigen, warum ein Familienmitglied durch einen plötzlichen Unfalltod ums Leben gekommen ist. Versuch das mal zu erklären. Und was das eventuell mit Gott zu tun hat. Das ist gar nicht möglich. Das entzieht sich uns vollkommen. Und ein Satz wie Gott macht keine Fehler verkommt dabei zur reichlichen Phrase. Mehr ist das dann nicht mehr. Phrase. Meiner Meinung nach in solchen Situationen ist es viel besser, nicht in banale Antworten abzugleiten. Meiner Meinung nach lieber dann nicht noch fromme Soße über alle anstößigen Fragen drüber kippen und damit alles ertränken wollen. Dann will ich doch eher schweigen, weil ich es nicht verstehe. Dann will ich doch ehrlich antworten, es entzieht sich mir, ich verstehe es nicht. Ich kann es nicht einordnen. Dann lieber schweigen und gar nichts sagen. Als einzige Chance bleibt meiner Meinung nach an solchen Stellen, die wir alle erlebt haben oder auch in unserem Umfeld wissen, dass es passiert ist, als einzige Chance bleibt die Klage. Gott, warum lässt du das zu? Gott, warum handelst du so? Warum hast du mich? Warum hast du diesen Menschen? Warum hast du uns jetzt verlassen? Scheinbar bist du nicht mehr da. Gott, warum? Im Kreuzesgeschehen finden wir immer die Einladung von Jesus, so zu beten und so zu rufen. Denn er hat es auch getan. Wo bist du, Gott? Warum bist du nicht bei mir? Warum habe ich das Gefühl, alleine zu sein? Mit allen Gestalten der Evangelien vereint uns, dass wir uns Gottes im Letzten nicht sicher sein können. Er bleibt immer anders als wir. Wir können weder Leid noch Krankheit noch Tod noch das Kreuz ein für alle Mal erklären. Wir werden niemals dahin kommen, dass wir sagen, wir haben alles verstanden. Wir haben alles begriffen. Wir haben die Länge und die Höhe und die Breite und die Tiefe von Gott ausgemessen. Wir haben es erfasst. Es ist unmöglich. Genauso bleibt jeder Schrecken in unserem Leben unerklärlich und unfassbar. Wir fragen nach einem tiefen Sinn des Leids und müssen uns doch sehr hüten, uns Gott nicht so hinzubiegen, wie wir ihn in solchen Augenblicken unseres Lebens sehen möchten. Das wäre ja dann immer nur eine Projektion von Gott. Das wäre ja immer nur mein Bild, das ich gerne haben möchte. Das wäre ja nur ein Trost und eine Gnade, die ich selber sehen möchte, mitten in meiner eigenen Verzweiflung. Alle Evangelien schildern das Kreuz so, als etwas Anrüchiges, als etwas Sperriges, das nicht in die Glaubenswelt der Nachfolger Jesu hineinpasst. In allen Evangelien wird geschildert, wie diese Männer und Frauen, die Jesus nachgefolgt sind, geflohen sind. Vor Schrecken und Entsetzen, schreibt die Lutherbibel. Sie fliehen alle. Sie halten diese Konflikte, die sich da in ihnen abspielen, nicht mehr aus. Sie fliehen. Entsetzen packt sie. Sie fliehen, weil Gott sein Bild in ihnen nicht nur erschüttert, sondern mit dem Kreuzestod seines Sohnes regelrecht zerstört. Das Kreuz zerschlägt sämtliche Bilder, die wir uns von Gott machen. Gott müsste so sein oder so ähnlich. Alles wird zerstört. So handelt der liebende Vater, von dem Jesus erzählt. Unfassbar fremd ist uns Gott, der seinen Sohn leiden lässt, sich von ihm abwendet und alles Bitten um sein gnädiges Eingreifen nicht erhört hat. Unter dem Kreuz Christi hört erst einmal aller Glaube auf. Da ist alles erschüttert. Und wir selbst halten das Kreuz ja eigentlich auch kaum aus und reden natürlich viel lieber über den Ostersonntag und die Auferstehung. Aber das Kreuz Christi zeigt uns einen fremden Gott, der sich uns entzieht, den wir nicht verstehen können und vielleicht auch, den wir nicht verstehen wollen. Er ist uns fremd. Er lässt seinen Sohn leiden, so leiden. Das ist nicht greifbar, nicht verstehbar. Weder ist das Leid verstehbar, das Christus widerfährt, eigentlich noch das Leid, was sich in unserem eigenen Leben ereignet. Immer schon hat christlicher Glaube versucht, das Kreuz zu deuten. Und manchmal gab es regelrecht grausame Antworten, die schlimmes Unrecht erzeugt haben. Im Mittelalter wurden Juden für den Tod Jesu verantwortlich gemacht. Alle Judenverfolgung und alle Vorurteile, die wir heute noch kennen, kommen aus dieser Zeit. Argumentiert wurde, sie haben den Herrn getötet. Deshalb sind sie alle als Volk verworfen und können, ja müssen verfolgt werden. Eine grausame Sackgasse christlicher Kreuzesdeutung. Und das Schlimme daran ist, bis heute ist das so zu hören. Bis heute. Auch deshalb müssen wir uns einer Deutung des Kreuzes Christi meiner Meinung nach auch immer mit Vorsicht nähern. Was verstehen wir von dem, was sich da ereignet hat? Oft wird mit Hilfe des alttestamentlichen Propheten Jesaja versucht, den Tod Christi am Kreuz zu deuten. Wir haben ja eben die längere Lesung aus Jesaja 53 gehört. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden hätten. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Der Gottesknecht, von dem Jesaja schreibt, ist selber ganz unschuldig. Unschuldig. Er hat keine Sünde auf sich geladen. Er ist nicht einen Moment von Gottes Seite gewichen. Er ist der Mann Gottes. Dieser Mann und Gott, sie sind eins, sie sind nicht zu trennen. Sie gehören zusammen. Anstatt sich gegen Gott aufzulehnen, wie es andere tun, lebt dieser Mann Hingabe. Sein Herz, ja sein ganzes Leben gehört ungeteilt Gott. Aber warum muss er dann sterben? Warum lässt Gott das zu? Jesaja sagt, weil ihn unsere Sünden, unser Abfall von Gott ans Kreuz genagelt hat. Sünde bedeutet in der Bibel nicht nur die einzelne Tatsünde, die gibt es auch, ja. Aber Sünde ist eher ein generelles, für alle Menschen zutreffendes Verhalten. Sünde heißt, wir lehnen uns gegen Gottes Herrschaft in unserem Leben auf. Wir wollen unser Leben ohne Gott führen. Wir wollen ihn nicht anbeten müssen. Wir wollen ihm nicht gehorchen müssen. Wir wollen selbst entscheiden, was gut und böse ist. Wir wollen selbst entscheiden, was für uns gut ist, was für uns schlecht ist. Menschen wollen Gott am liebsten aus ihrem Denken, Fühlen und aus einem ganzen Leben herausstreichen. Der Mensch will frei sein, ohne die lästige Nachfrage Gottes. Bis heute streiten wir Menschen, ob wir nun fromm sind oder nicht, ist übrigens völlig unerheblich, streiten wir Menschen sehr gerne ab, dass wir Anteile der Sünde, ja Anteile des Bösen in uns haben. Böse sind immer nur andere. Immer nur die anderen. Nie ich selbst. Das Böse ist aber leider nicht nur fern von uns und nicht nur im anderen zeigt es sich. Nein, wir selbst haben die Fähigkeit, böse und bis zum Äußersten gemein und hinterhältig zu handeln. Habt ihr euch schon mal erwischt in solchen Momenten? Ist euch das schon mal klar geworden? Ihr redet mit Menschen und auf einmal wird euch klar, wie böse das war, was ihr gesagt habt. Wie schlimm das war, was ihr eben getan habt. Das Böse ist nicht nur im anderen. Das ist genauso auch in mir zu finden. Ich kann, wenn ich will, mich anstrengen. Ich kann immer eine gute Miene zum bösen Spiel machen, aber ich kann äußerst gemein und hinterhältig und böse handeln. Sünde bedeutet, genau das mache ich. Und ich verfehle das mir von Gott in meinem Leben gegebene Ziel damit um Längen. Durch mein eigenes Unvermögen, durch meinen eigenen kleinen Krieg mit Gott, den ich jeden Tag ausfechten kann. So verfehle ich alles, was er für mich bereithält. Das ist Sünde. Nicht die einzelne Tatsünde. Das ist Sünde. Und wenn wir uns so entdecken, wie Paulus, wie Luther, Luther hat ja auch mit Paulus im Römerbrief dann sich selber erkannt und auch geklagt, weh mir, ich armer Mensch, das Gute, was ich tun möchte, tue ich nicht. So ich erwische und ich ertappe mich dabei, dass ich auf der anderen Seite lande, das Böse, das ich doch erkenne, nicht will, das tue ich. Wer soll mir denn helfen jetzt? Und wer so fragt, der braucht einen, der einen neuen Weg zu Gott ebnet, der uns hilft, Umwege, Ausweichmanöver, die wir alle tagtäglich anwenden, endlich zu verlassen. Und Jesaja schreibt, das tut der Gottesknecht. Sein stellvertretendes Leiden macht den Weg zu Gott in einer nie gekannten und vermuteten Weise frei. Christen haben von Anfang an deshalb den Gottesknecht von Jesaja 53 immer schon mit Jesus identifiziert. Das lässt sich bereits im Neuen Testament nachlesen, dass sie gesagt haben, Mensch, Jesaja 53, da ist von Jesus die Rede. Aber ob das unsere Antwort auch ist, das kann nur jeder von uns selbst formulieren. Es gibt hier keine Antwort, die für alle gelten kann oder gelten muss. Jeder von uns ist persönlich herausgefordert, eine Antwort für sein Leben und für seinen Glauben zu finden. In Wahrheit ist Gott nicht tot. Gott wird sogar im Tod seines Sohnes am Kreuz greifbar und sichtbar. Im Markus-Evangelium, das haben wir gehört in der zweiten Lesung, sagt ausgerechnet ein römischer Offizier, er hieß Hauptmann eben, Hauptmann. Der Hauptmann, der sagt den entscheidenden Satz. Was sagt er? Wahrlich? Dieser ist Gottes Sohn gewesen. Das ganze Markus-Evangelium gibt es ein Messias-Geheimnis. Keiner darf sagen, wer Jesus ist. Und wenn Jesus merkt, dass einer das auf den Lippen hat, du bist doch der Messias, dann steht im Markus-Evangelium, er wehrte ihnen, er verbot ihnen, dass sie sagen, du bist der Messias. Wer enthüllt es? Das ist ja anrüchig bis zum geht nicht mehr. Ein römischer Hauptmann, ein Fremder, ein Ungläubiger, der darf sagen, der sieht das Kreuz, der sieht, was sich da ereignet. Er ist der, der die Wachen befehligt hat, die Jesus ans Kreuz genagelt haben. Er sieht das und sagt, wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Da wird es also doch sichtbar. Am Kreuz wird sichtbar und erfahrbar, wer Gott ist, wer Jesus ist, wie tief er sich hinablässt zu uns Menschen. Wer ist Jesus für dich? Wer ist Jesus für dich? Stimmst du mit den ersten Christen überein? Liest du Jesaja 53? Sagst du, dieser leidende Gottesknecht, das ist Jesus? Kannst du wie der römische Hauptmann auch sagen, Jesus am Kreuz, wenn ich darüber nachdenke, ja, ich sehe, das ist Gottes Sohn? Kannst du sagen, sein Kreuz für mich, also nicht pauschalisiert und alle Christen sind erlöst durch das Kreuz Jesu Christi, das ist viel zu allgemein. Das ist viel zu unpersönlich. Kannst du sagen, sein Kreuz für mich? Kannst du anerkennen, sein Tod für mich? Kannst du sagen, er starb für mich? Und erst wenn du das kannst, wenn du das auf dich beziehen kannst, dann hat sein Sterben und Tod etwas mit dir heute zu tun. Sonst nicht. Sonst nicht. Sonst weichst du aus. Irgendwelche pauschalen Antworten, die jeder formulieren kann. Das ist einfach. Sein Kreuz für mich. Sein Tod für mich. Er stirbt für mich am Kreuz. Kannst du das sagen und formulieren? Kannst du glauben, dass Jesus am Kreuz für dich gestorben ist? Kannst du glauben, dass seine Wunden dich heilen? Wenn wir das Geschehen des Karfreitags als ein Geschehen für uns selbst begreifen, wenn wir verstehen, es gilt uns ganz persönlich, erst dann wird auch der Ostersonntag, der ja kommt, auch ein Tag für uns sein. Ein Umweg gibt es nicht. Ohne Karfreitag kein Ostersonntag. Ohne Kreuz, ohne Tod am Kreuz, keine Auferstehung. Das war damals so, das gilt für uns bis heute. Ohne Kreuz keine Auferstehung. Ohne das Bekenntnis zu unserer Schuld keine Vergebung. Ohne Kreuz, ohne das Wissen, das hat Jesus für mich getan, keine Hoffnung, kein Glaube, keine Liebe, keine Auferstehung für uns. Der römische Hauptmann bringt es auf den Punkt. Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Wenn du das glauben kannst und selber sagen kannst, ist Gott dir nahe und Rettung möglich. Amen.